Arbeitspsychologie Jackel. Reflexion, Wissenschaft und Praxisbeispiele für Führungskräfte. Stärken Sie Ihre dynamischen Kompetenzen als Führungskraft. Machen Sie sich bereit für die anstehenden Herausforderungen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Minikurs Psychische Belastungen, die Führungskraft als Schlüsselfaktor für motivierende Arbeitsbedingungen. Heute mit dem Thema Maßnahmen setzen gegen psychische Belastungen. Im letzten Audioblog haben wir uns ja damit beschäftigt, welche Auswirkungen dauerhafte psychische Belastungen auf die Mitarbeiterinnen haben können. Wir haben besprochen, dass mangelnde Anerkennung, geringer Handlungsspielraum und ständige Erreichbarkeit massive Auswirkungen auf das Wohlergehen ihrer Mitarbeiterinnen haben können. Und heute wollen wir uns damit auseinandersetzen, welche gezielten Maßnahmen Sie als Führungskraft setzen können, damit Ihre Mitarbeiterinnen arbeitsfähig und motiviert bleiben. Sie bekommen da jetzt einige Anregungen und Ideen und am Ende gibt es auch eine Anleitung, wie Sie zu einer passenden Maßnahme gegen den Stress in Ihrem eigenen Team kommen können. Gesunde Arbeit muss auch sinnvoll sein, weil sinnstiftende Arbeit kann per se schon ein hoher Motivator für die Mitarbeiterinnen sein. Weil Mitarbeiterinnen, die wissen, wofür sie was machen, tun das meistens auch gerne und aus eigenem Antrieb heraus. Oder, wie wir Psychologen gerne sagen, diese Personen sind besonders intrinsisch motiviert. Intrinsische Motivation ist dabei viel effektiver als extrinsische Motivation, sowas wie das Gehalt. Und die intrinsische, die hält auch viel länger an. Was können Sie also machen? Verdeutlichen Sie den Mitarbeiterinnen, welchen Beitrag die zum übergeordneten Firmenziel leisten. Was würde denn alles nicht funktionieren, wenn die Mitarbeiterinnen keine gute Arbeit leisten würden? Zum Beispiel sollte Reinigungskräften in einem Krankenhaus klar sein, dass nur durch ihre wichtige Arbeit die Patienten gesund bleiben können. Weil wenn die Reinigung nicht gut funktioniert, dann verbreiten sich ja tödliche Keime im Krankenhaus. Zweites Beispiel. Verwaltungsmitarbeiter von Krankenkassen haben mir mal in einem Workshop erzählt, dass sie ihre Arbeit für gesellschaftlich wichtig halten. Und sie sind stolz darauf, dass das Gesundheitswesen auch wegen ihrer täglichen Arbeit gut funktioniert. Und das finde ich ein sehr schönes Beispiel für sinnerfülltes Arbeiten. Aber natürlich spielt der Sinn in der Arbeit nicht die einzige Rolle. Auch die Arbeitsgestaltung kann einen ganz starken Einfluss auf die Arbeitsmotivation haben. Achten Sie zum Beispiel darauf, dass Ihre Mitarbeiterinnen einen größtmöglichen Handlungsspielraum bei der Bearbeitung der Aufgaben erhalten. Besprechen Sie dabei die Eckpunkte des Projekts sowie das Ziel. Jemand, der seine Arbeit selbst gut organisieren kann, der wird mehr Freude an seiner Tätigkeit haben, als jemand, der ganz strenge Vorgaben zur Zielerreichung bekommt. Ebenso motiviert die Aussicht auf Lob bei einem erfolgreichen Projektabschluss. Es ist viel mehr eine Motivation, als wenn man das Gefühl hat, dass die eigene gute Leistung von niemandem gesehen wird. Fördern Sie die Selbstständigkeit und die Eigenverantwortung Ihrer Leute, indem Sie innerhalb des Projekts auch gewisse Entscheidungen eigenständig treffen dürfen. Ganz viele Führungskräfte glauben, dass sie immer selber alles wissen müssen und daher auch alle Entscheidungen selber treffen können. Aber in Wirklichkeit sind doch die besten Führungskräfte nicht unbedingt die größten Expertinnen für die fachliche Arbeit. Und daher wissen die guten Führungskräfte auch, wann sie ihre Mitarbeiterinnen um Rat fragen für eine bestmögliche Entscheidung. Schauen Sie auch darauf, dass Ihre Mitarbeiterinnen nicht ständig langweilige, monotone Aufgaben verrichten müssen, sondern dass Sie eine Vielfalt an Aufgaben haben, die Sie auch intellektuell fordern. Das schützt vor dem sogenannten Bore-out und bietet Erfolgserlebnisse. Bieten Sie den Mitarbeiterinnen Entwicklungsmöglichkeiten an. Wenn Ihre Mitarbeiterinnen sehen, dass sie sich innerhalb von der Organisation weiterentwickeln können, dann führt das zu einer höheren Bindung an das Unternehmen und das erhöht ebenfalls die Arbeitsmotivation. Das heißt jetzt nicht, dass alle Mitarbeiterinnen auch hierarchisch aufsteigen müssen. Denken Sie bei Entwicklungsmöglichkeiten bitte auch an Fachkarrieren, spannende Projektleitungen für einen gewissen Zeitraum oder auch mögliche Abteilungswechsel. Gehen wir jetzt vielleicht mal auf das Thema fehlendes Zeitmanagement ein und was Sie als Führungskraft dagegen machen können. Wir wissen ja alle, dass nämlich in ganz vielen Jobs Zeitdruck herrscht und dass das nervt. Vielleicht haben Sie auch bei Ihrer Arbeit ganz viel Projektarbeit. Dann kennen Sie das bestimmt. Die einzelnen Fristen sind wieder mal viel zu kurz. Deshalb müssen die Mitarbeiterinnen fast laufend Überstunden machen, um alles zeitgerecht zu schaffen. Vielleicht beantworten die Mitarbeiterinnen in so einer Phase auch in ihrer Freizeit die beruflichen E-Mails. Und was das für deren Gesundheit heißt, das haben wir im letzten Audioblog ja schon besprochen. Aber was kann man machen? Die Fristen sind jetzt nun mal vorhanden. Naja, ein paar Dinge gibt's schon, die man machen kann als Führungskraft, wenn man ehrlich ist. Bemühen Sie sich immer im Voraus um eine realistische Projektplanung, bei der Sie genügend Bufferzeiten einplanen, weil nur selten läuft ein Projekt tatsächlich nach Plan. Wichtig ist, dass Sie als Führungskraft Ihre Erfahrungen nutzen und diese Erfahrungen auch weiter vermitteln an die Kundinnen oder den Vorstand. Überzeugen Sie sie davon, welche Ressourcen aus Ihrer Erfahrung heraus wirklich notwendig sind, zum Beispiel wie lange ein bestimmter Projektabschnitt dauern wird. Wenn das nicht möglich ist, dann müssen Sie die Planung im Projektverlauf halt anpassen. Aber das kann auch helfen, um den bereits entstandenen Druck zu reduzieren. Signalisieren Sie auf jeden Fall Ihren Mitarbeiterinnen, dass Sie sie unterstützen und dass Sie ihnen Rückhalt geben, wenn die Belastungsgrenzen erreicht sind. Dazu müssen natürlich auch die Mitarbeiterinnen selber ihre eigenen Warnsignale des Körpers kennen und sie müssen auch ein Gefühl dafür haben, wann es zu viel ist. Aber auch unklare Arbeitsaufträge, unspezifische Ziele oder eine fehlende Abstimmung untereinander, das führt auch zu mehr Arbeit. Die Beschäftigten wissen nicht genau, was oder wie viel eigentlich erwartet wird. Vielleicht arbeiten sie deswegen mehr, um auf Nummer sicher gehen zu wollen. Oder sie erledigen Arbeiten überflüssigerweise, weil sie nicht wissen, was die anderen schon gemacht haben. Fragen Sie sich als Führungskraft daher selber, habe ich die Arbeitspakete und die Ziele eigentlich klar genug definiert und formuliert? Fragen Sie am besten nochmal bei Ihren Mitarbeiterinnen klar, ob es vielleicht noch Unklarheiten gibt. Oder Sie erarbeiten mit Ihrem Team eine Checkliste für neue Aufgaben oder Projekte. Mit der Checkliste können Sie dann überprüfen, ob alle wichtigen Punkte schon besprochen sind. Sie können die unterschiedlichen Aufgaben und Zuständigkeiten aber auch visualisieren. In einer Teambesprechung werden dann diese Arbeitspakete immer aktualisiert. So haben auch alle im Team einen Überblick, wer gerade womit beschäftigt ist. Welchen Stellenwert Anerkennung und Wertschätzung im Umgang mit den Mitarbeiterinnen haben, haben wir bereits ausführlich im letzten Audioblog besprochen. Vielleicht nur eine kleine Ergänzung dazu noch. Überlegen Sie sich mal selber. Geben Sie eigentlich genug Anerkennung? Und bekommen Sie eigentlich selber genug Anerkennung für das, was Sie leisten? Gefühlsmäßig denken Sie sich jetzt wahrscheinlich, sicher gebe ich genug Anerkennung, auch wenn ich eher zu wenig bekomme. Dieses Ungleichgewicht von gefühlt mehr geben als bekommen, das findet sich leider in allen Branchen und über alle Hierarchieebenen hinweg. Also sparen Sie nicht mit Anerkennung und Wertschätzung. Sie können die anderen nicht ändern, aber Sie können Ihr eigenes Verhalten verändern. Seien Sie deshalb ein Vorbild für Ihre Mitarbeiterinnen. Wenn Sie ein Vorbild sind, dann können Sie dadurch auch regelrecht beobachten, wie der Umgangston unter den Mitarbeiterinnen wertschätzender wird. Und wer weiß, am Ende kehrt die Anerkennung Ihrer Mitarbeiterinnen wieder zurück zu Ihnen, weil Ihre Leute es doch zu würdigen wissen, dass Sie eine gute Führungskraft sind. Ein weiteres wichtiges Thema, das sich massiv auf das Wohl Ihrer Mitarbeiterinnen auswirken kann und bei dem Sie als Führungskraft gefordert sind, ist das Thema Umgang mit Konflikten im Team. Kennen Sie das? Jetzt steht der Harald schon wieder an der Tür und beklagt sich, warum muss ich die Wochenlisten ausfüllen? Die Frau Meier geht immer früher heim, weil sie so wenig zum Tun hat. Und die Maria, die distanziert sich vom Rest der Abteilung, obwohl sie früher meistens gemeinsam mit den anderen Mittagessen gegangen ist. Und der Martin, der verdreht immer die Augen, wenn die Sabrina von ihrem neuen Projekt erzählt. Jetzt denken sie sich vielleicht, ist ja wie im Kindergarten, die sollen sich gefälligst zusammenreißen. Oder, das wird sich jetzt eh schon wieder legen irgendwann. Ich verstehe das. Sie haben sicher selber genug um die Ohren. Aber trotzdem sollten Sie solchen Hinweisen auf mögliche Sozialkonflikte nachgehen. Weil aus der Erfahrung weiß ich, Konflikte, die lösen sich selten von alleine. Im Gegenteil, Konflikte haben echt die Tendenz, immer schlimmer zu werden. Nicht angesprochene Probleme können sehr lang unterschwellig vor sich hin brodeln. Und da bringt der berühmte letzte Tropfen das Fass echt zum Überlaufen. Und im schlimmsten Fall kann sich das langfristig bis hin zum Mobbing entwickeln. Und nicht nur, dass Mobbing echt viel Leid verursacht und alle Beteiligten in enormen Stress versetzt. Wir haben auch ganz viele Studien, die haben gezeigt, dass Mobbing-Opfer und Mobbing-Täter bis zu einem Drittel ihrer Arbeitszeit für das Abwehren oder Planen und Ausführen von Mobbing-Handlungen aufwenden. Sie können sich jetzt also selber ausrechnen, wie viel an produktiver Arbeitszeit da verloren geht. Okay, was können Sie jetzt als Führungskraft bei Konflikten tun? Erstens, sprechen Sie es an. Wenn Ihnen Probleme auffallen, sprechen Sie die Betroffenen in einer vertraulichen Atmosphäre unter vier Augen drauf an. Machen Sie keine Vorwürfe, sondern beschreiben Sie einfach, was Ihnen aufgefallen ist. Sagen Sie zum Beispiel zum Martin von vorhin, du, heute im Showfix hat die Sabrina ja von ihrem neuen Projekt erzählt. Da habe ich gesehen, dass du die Augen verdreht hast. Habe ich das richtig gesehen? Nervt dich da irgendwas? Oftmals steckt hinter so einem Verhalten eine gefühlte Unfairness und das sollte sich doch lösen lassen. Signalisieren Sie Ihren Leuten, dass Sie die Anliegen Ihrer Mitarbeiterinnen ernst nehmen. Wenn mehrere Leute in einen Konflikt involviert sind, dann machen Sie sich bitte ein umfassendes Bild mit mehreren Einzelgesprächen und versuchen Sie selber möglichst objektiv und neutral zu bleiben. Zweitens, setzen Sie Handlungen. Überlegen Sie gemeinsam, welche Schritte Sie setzen werden, um das Problem zu beseitigen. Das heißt, was soll das Ziel sein? gehen Sie dabei möglichst transparent vor. Gerade wenn mehrere Leute in den Konflikt involviert sind, ist es wichtig, Entscheidungen auch zu erklären. Es sollte für alle nachvollziehbar sein, damit es niemand als parteiisch oder unfair empfindet. Zurück zu unserem Beispiel mit Martin und Sabrina. Vielleicht versteht der Martin nicht, warum Sabrina das Projekt jetzt leiten darf. Dann erklären Sie ihm Ihre Entscheidungsgrundlagen. Oder er findet, dass das Projekt einfach nicht gut läuft und würde es gern selber übernehmen. Dann klären Sie mit Sabrina ab, ob und wenn ja, wie Martin seine Ideen so einbringen kann. Drittens, holen Sie sich vielleicht Unterstützung. Fragen Sie die Betroffenen, ob sie mit unbeteiligten Personen reden möchten. Organisieren Sie dann ein gemeinsames Gespräch mit dem Betriebsrat oder der Personalabteilung. Und wenn Sie merken, dass die Konfliktparteien schon richtig lang festgefahren sind, dann kann auch eine externe Konfliktmoderation oder auch ein Teamcoaching helfen. Eskaliert die Situation schon? Dann bitte trennen Sie die Streitenden räumlich, damit sich die Gemüter auch wieder beruhigen. Kündigen Sie auf jeden Fall den nächsten Schritt an. Zum Beispiel, wann Sie mit wem wieder über das Thema sprechen werden. Die Betroffenen müssen merken, dass Sie das Thema weiter bearbeiten und dass Sie das nicht unter den Teppich kehren werden. Greifen Sie lieber rechtzeitig ein und opfern Sie im Vorfeld schon ein paar Minuten, bevor der Streit richtig festgefahren ist, weil dann ist er nur mehr sehr aufwendig oder gar nicht mehr zu lösen. Ein gutes Sozialklima, also so die reibungslose Zusammenarbeit, die gegenseitige Unterstützung und auch konstruktives Feedback, das ist wirklich eine große Ressource am Arbeitsplatz. Und das hat auch ganz viel Einfluss auf die Produktivität, die psychische Gesundheit und die Motivation Ihrer Mitarbeiterinnen. Sagen Sie, was Sie meinen und meinen Sie, was Sie sagen. Das klingt jetzt vielleicht sehr einfach, aber ähnlich wie in der Kindererziehung ist es auch für Mitarbeiterinnen wichtig, dass sie durchschaubar sind. Es muss für jeden und jede klar sein, wie sie auf bestimmte Situationen reagieren. Nur so können sich Ihre Mitarbeiterinnen auf Sie einstellen. Wenn Sie plötzlich auszucken bei einer Kleinigkeit, dann werden Ihre Mitarbeiterinnen in Zukunft sich sehr genau überlegen, was Sie ihnen wirklich erzählen wollen. Seien Sie daher konsistent in Ihrem Verhalten. Vermeiden Sie es zum Beispiel, den einen Mitarbeiter für einen Sachverhalt zu loben, während die Kollegin beim gleichen Sachverhalt zurechtgewiesen wird. Was heißt das konkret? Pflegen Sie einen klaren Ausdruck, seien Sie eindeutig in Ihrer Mimik, in Ihrem Wortinhalt, keine unverständliche Ironie bitte. Zweitens, erteilen Sie eindeutige und klare Aufträge. Drittens, vereinbaren Sie klare Ziele und sagen Sie nicht solche Dinge wie, ja, mach das halt einmal und dann sehen wir schon, wie das wird. Das hilft niemandem was. Viertens, geben Sie klare Rückmeldung über erbrachte Leistungen, weil nur so können Ihre Mitarbeiterinnen noch besser werden. Fünftens, sorgen Sie für ganz klare Grenzen. Es muss einfach auch klar sein, welches Verhalten Sie dulden und wo Ihre rote Linie ist. Sechstens, geben Sie nur Versprechen ab, die Sie auch halten können. Ich weiß auch, das klingt einfacher, als es dann manchmal wirklich ist, aber schauen Sie darauf, dass Sie eben da jetzt nicht irgendwas versprechen, wie zum Beispiel, dass Sie sich um bestimmte Dinge kümmern werden, wenn Sie eigentlich im Hinterkopf schon wissen, dass Sie dafür keine Zeit haben. Und siebtens, geben Sie Ihren Leuten Sicherheit durch eindeutige, klare Entscheidungen. Manchmal ist eine Entscheidung, wo man nicht alle Informationen hat, besser als gar keine Entscheidung, wo die Mitarbeiterinnen dann wochenlang in der Luft hängen und nicht wissen, wie sie weiterarbeiten sollen. Wichtig zu sagen ist auch, dass nicht alle Altersgruppen auf die gleichen Faktoren ansprechen. Studien haben gezeigt, dass vor allem ältere Mitarbeiterinnen sich nicht so leicht ködern lassen mit finanzieller Belohnung oder einer Beförderung. Die wollen eher Dinge wie eine Jobsicherheit oder gute Beziehungen zu den Kolleginnen am Arbeitsplatz. Früher ist man davon ausgegangen, dass für alle Mitarbeiterinnen hauptsächlich Geld oder Bonuszahlungen attraktiv sind. Aber wirklich moderne Denker sind sich darin einig, dass man einfach so keine pauschalen Aussagen treffen kann. Die Bedürfnisse einzelner Menschen können sich echt stark voneinander unterscheiden und damit auch, was sie motiviert. Ich weiß, eine pauschale Lösung wäre am einfachsten für Motivation. Aber man kann sagen, dass zum Beispiel eine sinnhafte Aufgabe einen Großteil der Mitarbeiterinnen motiviert. Wenn man es jetzt als Arbeitgeberin schafft, durch gezielte Maßnahmen den individuellen Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen Rechnung zu tragen, dann wird man die beste Motivation erzielen. Und zum Beispiel kann man das gezielt in einem Mitarbeiterinnengespräch nachfragen. Dann muss man halt auch gut zuhören. Auch zum Punkt Interesse zeigen haben wir im vorherigen Audioblog schon einiges gehört. Interesse kann man auf ganz unterschiedliche Arten zeigen. Zum Beispiel, indem Sie mit Ihren Mitarbeiterinnen nach der Abwesenheit ein sogenanntes Willkommensgespräch führen. Das kann eine Abwesenheit gewesen sein wegen einem Krankenstand, nach einem Urlaub oder vielleicht auch nach einer längeren Weiterbildung. Das Gespräch muss jetzt auch nicht zwingend sehr lang dauern. Vielleicht dauert es auch nur weniger als eine Minute. Sagen Sie sowas wie, hey, schön, dass Sie wieder da sind. Während Sie abwesend waren, ist in der Zwischenzeit Folgendes passiert. Sie heißen die Person willkommen und bringen sie so auf den aktuellen Stand der Dinge. Damit zeigen sie nicht nur aktiv Interesse, sondern vermitteln auch Wertschätzung der Person. Achten Sie bei solchen Gesprächen darauf, dass Sie die wirklich mit allen führen und nicht nur mit speziellen Mitgliedern aus Ihrem Team, weil das würde nur den umgekehrten Effekt haben und möglicherweise zu Missgunst oder Neid innerhalb von Ihrem Team führen. So, das waren jetzt so viele kleine Maßnahmen, die Sie als Führungskraft setzen können. Aber wie finden Sie jetzt die passende Maßnahme für Ihr Team? Erstens, binden Sie das Team ein. Ich empfehle Ihnen, dass Sie sich nicht allein in Ihrem Büro den Kopf darüber zerbrechen. Schon im ersten Modul haben wir darüber gesprochen, dass Sie gemeinsam mit Ihrem Team die psychischen Arbeitsbedingungen reflektieren. Das kann man zum Beispiel machen in der Teamsitzung mit Fragen wie: Gab es in letzter Zeit größere Störungen oder Schwierigkeiten? Haben wir alle Unterlagen oder Informationen, die wir für die laufenden oder anstehenden Projekte brauchen? Wenn Sie das gemeinsam mit Ihrem Team reflektieren, dann finden Sie sicher mal die großen Problemstellungen. Dann zweitens müssen Sie Prioritäten setzen. Bei einem guten, offenen Gespräch, da kommen schon mal ganz viele Stressfaktoren auf den Tisch. Und ich weiß, das kann überfordern. Aber wenn mal die Probleme und Belastungen am Tisch liegen, dann sollten Sie mal mit Ihrem Team gemeinsam klären, wo man als erstes ansetzen muss. Dazu kann man sich auch mehrere Fragen stellen. Zum Beispiel, welcher Stressfaktor hat die höchste Priorität? Oder wo kann man realistischerweise was verändern? Oder auch, wo wäre eine Maßnahme teuer und muss deswegen erst einmal im Budget eingeplant sein? Es macht keinen Sinn, über Dinge zu jammern, wo man gar nichts machen kann. Es macht auf der anderen Seite aber auch keinen Sinn, 1000 Dinge auf einmal verändern zu wollen. Beide Varianten sind echt nur demotivierend. Wenn die Prioritäten klar sind, dann klären Sie mal die Einflussfaktoren und diskutieren Sie offen mit Ihren Mitarbeiterinnen. Was können Sie als Team selber am Problem verändern? Was könnten höhere Hierarchieebenen entscheiden oder verändern? Und bei welchen Maßnahmen brauchen Sie die Unterstützung von anderen Abteilungen, wie der Personalabteilung oder vom Betriebsrat? Wenn die Einflussfaktoren und die Prioritäten fix sind, dann schauen Sie darauf, dass Sie die Veränderungsvorschläge so konkret wie möglich machen. Es hilft niemandem was, wenn Sie als Gruppe sich vornehmen, sowas wie: Wir sollten öfters über die laufenden Projekte kommunizieren. Es muss klar sein, was heißt öfters? Wollen Sie zum Beispiel einen Projektschuh fix einführen? Und wenn ja, wie oft? Und an welchem Tag kann das sein? Zu welcher Uhrzeit sind denn alle da? Wenn Sie andere Personen in die Veränderung einbinden müssen, weil Sie zum Beispiel das nicht allein entscheiden dürfen, dann muss am Ende von einem Gespräch klar sein, was die nächsten Schritte sind. Wer ruft denn diese anderen Personen an? Wer erklärt ihnen denn die Veränderungswünsche? Also es muss wirklich fix sein. Da muss eine To-Do-Liste am Ende da sein. Fünftens, geben Sie sich eine Probezeit zum Ausprobieren. Ich weiß, dass Veränderungen Angst machen können. Vor allem dann, wenn man den Eindruck hat, dass man keine Kontrolle darüber hat. Oder es ungewiss ist, ob die Auswirkungen eigentlich eine Verbesserung oder vielleicht doch eine Verschlechterung darstellen. Dann kann es hilfreich sein, Probezeiträume zu definieren. Ich erzähle Ihnen mal das Beispiel von einem Kunden. Der hat gesagt: Wir hatten bis vor 2 Jahren einen Projektschuh fix. Wir führen die Abteilungsbesprechungen jetzt von Jänner bis März wieder probeweise ein mit einer fixen Tagesordnung, nämlich alle 2 Wochen genau für 1 Stunde. Und in der letzten März-Sitzung entscheiden wir dann gemeinsam, ob wir das weiter so beibehalten wollen oder ob wir es doch adaptieren wollen, damit es eben nicht so ein Reinfall wird wie vor 2 Jahren. Das erweitert für die Leute natürlich auch einen gewissen gedanklichen Handlungsspielraum. Man hat so eine Art Experiment und der Ausgang ist zwar noch ungewiss, aber man weiß, man wird etwas verändern können. Zum Beispiel in diesem Fall in der letzten März-Sitzung, dass das gemeinsam entschieden wird, ob man diesen schon fix beibehalten möchte. Manchmal brauchen solche Maßnahmen noch einige Zeit, um zu wirken, weil man sich vielleicht an neue Abläufe gewöhnen muss oder weil sich vor der Beurteilung gewisse Routinen mal einspielen müssen. Denken Sie sich, das ist ein bisschen wie bei der Ernährungsumstellung. Das ist vielleicht zunächst mal ungewohnt und nach einiger Zeit kann man es erst feststellen, ob das wirklich langfristig was ist, was man umsetzen kann und auch umsetzen will. Ich hoffe, Sie haben jetzt ganz viele Ideen, was Sie als Führungskraft machen können, um den Stress mit Ihrem eigenen Team zu reduzieren. Aber übernehmen Sie sich nicht, okay? Fangen Sie mal gezielt mit einer einzigen Veränderung an und schauen Sie, wie das funktioniert. Nichts ist frustrierender, als wenn man ganz viel Energie irgendwo reinsteckt und dann klappt es nicht so, wie man gern hätte. Also lieber viele kleine Schritte machen, so Baby-Steps, und dafür arbeiten Sie regelmäßig am Thema. Dabei wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg. Schaffen Sie motivierende Arbeitsbedingungen für Ihre Mitarbeiterinnen. Sie werden sehen, das motiviert Sie auch als Führungskraft. Alles Gute dabei! Für mehr Input besuchen Sie unseren Blog, unsere Facebook-Seite oder unseren YouTube-Kanal. Arbeitspsychologie Jackl. Mit Ihnen, für Sie.